HR Info. Hessen.
Am Uniklinikum Gießen-Marburg haben die Beschäftigten in dieser Woche 3 Tage lang gestreikt. Damit wollten sie Druck auf die Gespräche mit den Arbeitgebern machen. Damit starten wir heute in die Sendung HR Info Hessen mit Gabi Beck. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die rund 7000 nicht wissenschaftlichen Beschäftigten eine Bezahlung wie in Krankenhäusern im öffentlichen Dienst. Klaus Pradella war für uns beim Warnstreik dabei.
So wie bisher geht es nicht weiter. Für eine bessere Eingruppierung, für ein besseres Gehalt und natürlich auch für bessere Einkommen.
Vor dem Haupteingang des neuen Klinikgebäudes am Standort in Gießen. Rund 60 Mitarbeiter beteiligen sich an der Auftaktkundgebung, darunter Beschäftigte der Verwaltung aus der Küche und den Servicebetrieben, wie etwa dem Krankentransport. Auch Viktor Wildemann fährt Patienten innerhalb des Uniklinikums, zum Beispiel zu Behandlungen.
Vom Patientenbegleitdienst sind wir gerade auch nicht so gut besetzt vom Personal, dass wir teilweise unser Tagesgeschäft einfach nicht leisten können. Auf uns warten die Patienten sehr, sehr lange. Der Arbeitsaufwand wird immer größer und da muss ein fairer Lohn dann auch her. Ich habe zum Beispiel einen Bekannten, der in Frankfurt arbeitet und der hat deutlich mehr als ich.
Das Gleiche gilt auch für Physiotherapeuten. Die Mitarbeiter müssen in immer engeren Zeitabständen immer schwerer erkrankte Patienten behandeln. Und das für deutlich weniger Geld als Kollegen in öffentlichen Krankenhäusern, weiß Cornelia Wack-Wattenbach.
Da ist ein Unterschied zu den öffentlichen Häusern der Umgebung. Das sind so zwischen 200 und 800 Euro und mehr. Also in Leitungspositionen sind es, glaube ich, teilweise bis 1000 Euro.
Und das dürfe nicht länger sein, sagt Betriebsratsvorsitzender Klaus Handschuhr. Deswegen hat er bereits vor Monaten Verhandlungen mit den Arbeitgebern begonnen. Und deswegen soll der Warnstreik auf dann alle Berufsgruppen ausgeweitet werden.
Wir hinken hinter dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst deutlich hinterher. Das kann so nicht akzeptiert werden. Hier wird eine hervorragende Arbeit geleistet. Es ist schon erkennbar, dass Beschäftigte gehen. Viele haben angekündigt, dass sie sich überlegen. Das sind keine Sprüche aus einem Frust heraus, sondern das sind klare Vorstellungen, dass es woanders bessere Arbeitsbedingungen gibt.
Bei der allgemeinen Anhebung allerdings soll es nicht alleine bleiben. Verdi-Verhandlungsführer Stefan Röhrhoff gab heute bekannt, dass morgen bei der Fortsetzung der Verhandlung eine weitere konkrete Forderung vorgelegt werden soll.
Morgen beginnen quasi die Verhandlungen für die Erhöhung der bestehenden Vergütungstabellen. Und da fordern wir halt 6%, mindestens aber 200 Euro. Und für die Auszubildenden haben wir eine Forderung von 100 Euro und das Ganze für eine Laufzeit von 12 Monaten.
Die Geschäftsführung des Uniklinikums wollte sich vor dem Mikrofon nicht zu dem Warnstreik äußern. In einer schriftlichen Erklärung heißt es, angesichts der guten Gespräche gebe es keinen Grund für einen Warnstreik. Doch dem widerspricht Verdi-Verhandlungsführer Röhrhoff.
Wir kritisieren nicht die Gesprächsatmosphäre, sondern wir kritisieren, dass der Arbeitgeber bislang kein konkretes Angebot vorgelegt hat, über das man mal verhandeln könnte. Von daher sind diese 3 Tage durchaus notwendig, um nochmal Druck zu machen und deutlich zu machen, es geht hier auch um alle Berufsgruppen.
Bei der Versorgung der Patienten sind in den 3 Tagen Engpässe zu erwarten. Planbare Operationen könnten ausfallen. Für Notfälle sind aber ausreichend Kräfte da, versichert Betriebsratschef Klaus Handschuhr.
Klar ist, kein Patient soll gefährdet werden. Wir haben vorhin zusammengesessen, um den Tag zu besprechen. Wir werden morgen und übermorgen zusammensitzen. Dort wird geklärt, welche OPs durchgeführt werden müssen, welche nicht. Daran richtet sich auch die Anzahl der Beschäftigten aus. Das hat in den letzten Jahren sehr gut funktioniert.
Warnstreiks am Uniklinikum Gießen-Marburg. Klaus Pradella hat berichtet. Wir bleiben bei den Krankenhäusern. Und zwar geht es um die Notaufnahmen der Krankenhäuser. Hier werden Menschen ärztlich versorgt, die, wie das Wort schon sagt, in Not sind. Sie können jederzeit kommen und werden je nach Dringlichkeit möglichst schnell behandelt. Es wird ihnen also geholfen. Umso mehr erstaunt das Ergebnis einer Studie der Hochschule Fulda, die in dieser Woche veröffentlicht wurde. Demnach werden Patienten in den Notaufnahmen hessischer Krankenhäuser immer häufiger gewalttätig. Sie randalieren, beschimpfen oder schlagen das Personal. Michael Pörtner stellt die Studie der Hochschule Fulda vor.
Die Zahlen sind erschreckend. Mehr als 3/4 der Beschäftigten in den hessischen Notaufnahmen der Krankenhäuser erleben bei der Arbeit Gewalt. Professorin Margit Christiansen beschreibt, wie sich Patienten gegenüber dem Personal verhalten.
Beschimpfen, beleidigen, anschreien der Mitarbeiter. Es können körperliche Ereignisse sein, dass die Mitarbeiter gekratzt, gekniffen, bedroht, bespuckt werden, getreten, gebissen und so weiter. oder mit sexistischen Äußerungen, sexuellen Äußerungen, also alles, was mit sexualisierter Gewalt zu tun hat.
Und das nicht gelegentlich, sondern innerhalb eines Jahres. Gewalt als Normalität. Mehr als 350 Beschäftigte an über 50 hessischen Notaufnahmen haben an der Online-Befragung teilgenommen. Die überwiegende Mehrheit sind Frauen. Fast alle wurden mindestens einmal beleidigt. Jede zweite hat sich sexualisierter Gewalt ausgesetzt gesehen. Die meisten Patienten sind alkoholisiert oder stehen unter Drogen. Oder sie rasten aus, weil sie stundenlang warten müssen. Nur ein geringer Teil ist geistig verwirrt. Für die Beschäftigten in den Notaufnahmen ist das eine große Belastung.
Dass viele mit Ärger, Wut, also 80% sich ärgern, aber auch 42% sich hilflos fühlen. Und das, finde ich, sind dramatische Ergebnisse. Dass sich auch langfristig auf Gereiztheit, gedrückte Stimmung und Abstumpfheit auswirkt und dass auch jeder Dritte ungefähr darüber nachdenkt, aus dem Beruf zu gehen. Das sind Ergebnisse, die wir jetzt sagen, wo ich sage, da muss was passieren.
Denkbar wäre zum Beispiel, dass die Krankenhäuser mehr Sicherheitspersonal einstellten. Die Wartezeiten in den Notaufnahmen verlängern sich auch durch unnötigen Patientenandrang. Viele gehören gar nicht dorthin, sondern müssten vom notärztlichen Bereitschaftsdienst der Hausärzte behandelt werden. In den vergangenen 3 Jahren waren fast die Hälfte aller Fälle in Hessen, nämlich 43%, gar keine wirklichen Notfälle. Das besagt eine andere Umfrage. Die Techniker-Krankenkasse fordert deshalb laut Ärztezeitung sogenannte Portalpraxen. Die verteilen die Patienten vorab je nach Dringlichkeit. Ist das die Lösung, Professorin Christiansen?
Es setzt an dem Auslöser, die Wartezeiten zu senken, obwohl es nicht hundertprozentige Sicherheit, dass das der Ansatz ist. Dazu müssen Evaluationen gemacht werden, sich angeguckt werden. Was sind da für andere Folgen? Man hört auch schon, dass es damit auch Probleme gibt mit Portalpraxen. Aber es würde erstmal das Volumen der Patienten reduzieren und steuern.
Die beiden Autorinnen der Fulda-Untersuchung wollen im Juni Schlussfolgerungen und Lösungsvorschläge aus ihrer Studie vorstellen.
Eine Studie belegt, es gibt häufig Gewalt von Seiten der Patienten in hessischen Notaufnahmen. Michael Pörtner hat berichtet. Und wir bleiben beim Thema: In der Notfallambulanz eines Krankenhauses herrscht eigentlich immer Ausnahmezustand. Viele Patienten kommen mit akuten Beschwerden, Ärzte und Pflegepersonal sind stark gefordert. Da stört es nur, wenn sich Patienten daneben benehmen, dass sie Ärzte und Pfleger beleidigen oder sogar randalieren. Und doch gehört auch das leider inzwischen zum Krankenhausalltag dazu, wie wir gerade gehört haben. Michael Pschibilla mit einem Erfahrungsbericht aus dem Klinikum Kassel.
Das Klinikum Kassel ist das größte Krankenhaus in Nordhessen. In der Notfallambulanz ist viel los. Pro Tag kommen hier im Schnitt 120 Patienten. Nicht immer läuft das problemlos und geordnet ab, schildert Sigrid Krüger von der Stationsleitung.
Das haben wir häufiger mal, dass jemand kommt, der einfach sagt, ich bin jetzt der Notfall, ich muss jetzt sofort rankommen. Alle an die Seite schubst, die da gerade stehen. Es wird geschrien, die Hände gehen hoch, dass ich denke, der haut dir jetzt eine. Auch das erleben wir immer wieder.
Sigrid Krüger arbeitet seit über 30 Jahren als Krankenpflegerin. In dieser Zeit hat sie schon viel erlebt. Besonders schlimm ist ihr ein Fall im Gedächtnis, bei dem sie selbst betroffen war.
Ein Patient drehte sich plötzlich um, trat mir in den Bauch, haute mir auf den Kopf. Und das mehrmals, bis dann Hilfe kam. Und das muss man dann schon verarbeiten.
Pflegerin Krüger war nach diesem Vorfall selbst Patientin. Eine bittere Erfahrung, aber leider kein Einzelfall, bestätigt Dr. Klaus Weber. Er ist Chefarzt in der Notaufnahme des Kasseler Klinikums.
Wir haben so über den Daumen gepeilt, einmal im Jahr einen Krankheitsausfall von einem Mitarbeiter wegen gebrochener Nase, ausgekugeltem Arm, Schlag sonst wohin.
Um die Mitarbeiter in gefährlichen Situationen nicht allein zu lassen, wurde eine Alarmkette aufgebaut. Sie greift immer dann, erläutert der Chefarzt, wenn gutes Zureden nicht mehr hilft.
Dann ist die Devise ganz klar: Rückzug aus der Situation und sozusagen sofort Verstärkung. Das heißt, Kollegen, den Sicherheitsdienst informieren und wir sind dann auch sehr schnell dabei, die Polizei zu informieren.
Außerdem gibt es Weiterbildungen, bei denen die Mitarbeiter lernen, wie sie gefährliche Situationen beruhigen und sich selbst schützen können. Harte Übergriffe, sagt Weber, gehen oft von Patienten aus, die ein Drogenproblem haben. Aggressives Drängeln und Pöbeleien hingegen, ist die Beobachtung des Chefarztes, sind inzwischen weit verbreitet.
Das lässt sich weder an einer gesellschaftlichen Schicht noch an einer Kultur festhalten. festmachen. Ich weiß, dass es immer solche Vorstellungen gibt. Das Einzige, wo ich einen Unterschied feststelle, ist die Altersstufe. Jüngere Leute sind in dieser Hinsicht problematischer als Mittelalte oder Alte. Das kann ich sicher sagen.
Gewalt in Notaufnahmen der Krankenhäuser. Michael Pschibilla hat über das Klinikum Kassel berichtet.
HR Info, Hessen.
Wir kommen zu einem anderen Thema. Seitdem sich der Online-Handel immer mehr ausbreitet und wir lieber gemütlich vom Sofa aus mit einem Klick unsere Ware bestellen, sind in der Konsequenz auch die Paketdienste gewachsen. Und es gibt immer mehr davon. Jetzt stehen sie in der Kritik. Frank Psierske, der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft WERDI, spricht davon, dass sie teilweise mafiöse Strukturen hätten. Teilweise arbeiten in der Branche Fahrer unter Mindestlohn. Und so hat sich auch der Bundessozialminister Hubertus Heil eingemischt. Er will, dass die Hauptunternehmer, also große bekannte Paketdienste, für die Differenz gerade stehen, wenn Auslieferungsfahrer bei Subfirmen unter Mindestlohn bezahlt werden. Doch der Weg zu guten Arbeitsbedingungen und fairer Entlohnung ist weit. Das zeigt die Erfahrung eines ehemaligen Paketboten. Wolfgang Hetfleisch hat mit ihm gesprochen.
Was Mircea in seinem Heimatland Rumänien mit seiner Arbeit verdient hat, das reichte für ihn und seine Familie kaum zum Überleben. Auf dem Umweg über Zypern landete der gelernte Schlosser in Frankfurt. Er sprach kein Deutsch, hatte keine Chance auf eine qualifizierte Stelle. Also hat er nicht lange überlegt, als ihm schließlich ein Job als Paketfahrer angeboten wurde.
Ich habe jeden Tag Pakete ausgefahren, für einen Festgehalt von 1.300 Euro netto. Dafür habe ich 6 Tage die Woche gearbeitet.
1.300 Euro, das klang nach viel Geld für Mircea, der in Wahrheit anders heißt. Die Sozialabgaben wurden auch abgeführt. Der Mitvierziger hatte beim Vertragspartner eines Subunternehmers eines großen Paketdienstes angeheuert. Und er hat bald begriffen, was das bedeutet.
Die Situation war mehr oder weniger bei allen gleich. Um 9.30 Uhr fuhr man zum Depot und fing an, die Pakete einzuscannen. Das dauert ungefähr eine Stunde. Dann hatte man ungefähr 200 Pakete geladen und hat sie ausgefahren. Damit musste man um 7 Uhr durch sein, weil das Depot dann geschlossen hat. Da blieb eigentlich keine Zeit für Pausen.
An 6 Tagen pro Woche fuhr Mircea Pakete aus, um die 10 Stunden täglich. Rechnet man sein Einkommen auf die 60 Wochenstunden um, die er tatsächlich gearbeitet hat, dann bekam der Rumäne weniger als den Mindestlohn. Viele dieser Zusteller leisten Akkordarbeit, sagt Michael Baumgarten vom Projekt Faire Mobilität. Er berät in Frankfurt Arbeitsmigranten aus Südosteuropa.
Diese Akkordvorgabe, also mach 200 Pakete pro Tag und du kriegst diesen und den Satz, das ist im Mindestlohngesetz nicht so vorgesehen. Also Akkord ist möglich, aber er darf nur obendrauf gezahlt werden. Wenn man die vereinbarte Menge nicht schafft, muss mindestens der Mindestlohn für jede gearbeitete Stunde gezahlt werden. Und das findet hier nicht statt und in diesem Sinne ist es natürlich Betrug an den Arbeitnehmern.
Baumgarten berät auf Autobahnraststätten auch diejenigen, die ganz am Ende der Nahrungskette stehen. Menschen, die ein bisschen Geld auf die Hand bekommen und im Lieferwagen schlafen.
Solange dieser Sumpf existiert, wird es ausgefeilt und höchstwahrscheinlich sich verschärfen, der Sozialversicherungsbetrug und so weiter. Und es geht natürlich bis in den Bereich des Strafgesetzes, wo halt dann schon auch von Menschenhandel oder Arbeitsausbeutung die Rede ist.
Mircea wollte sich nicht beklagen. Doch dann verschwand sein Chef.
Ich habe den Lohn für einen Monat nicht erhalten und erst mal gedacht, na gut, ich warte ein bisschen, vielleicht kann ich den Kontakt zu diesem Arbeitgeber wieder aufnehmen. Ich habe noch 1,5 Monate weitergearbeitet, dann den Chef der Firma oben drüber angesprochen, die im Auftrag des großen Paketdienstes arbeitet. Der hat gesagt, er wisse nicht, wo mein Chef ist und könne mir da nicht helfen.
Es gibt viele solcher Fälle. Immer dort, wo Aufträge bis ins Halbdunkel krimineller Geschäftemacher weitergereicht werden. Die Behörden, sagt Michael Baumgarten, seien weitgehend machtlos.
Der Zoll zum Beispiel ist eigentlich völlig unterbesetzt, kann das nicht kontrollieren. Und in diesem Feld von Subunternehmertum und gleichzeitig geringer Wahrscheinlichkeit, überhaupt erwischt zu werden, entwickeln sich halt diese ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse.
Mircea wird das Geld, das ihm noch zusteht, wohl nie kriegen. Dafür weiß er jetzt, worauf er achten muss, will er im Job nicht über den Tisch gezogen werden.
Wenn Paketboten von Subunternehmern abgezockt werden, Wolfgang Hetfleisch hat berichtet. Seit Jahren boomt das Geschäft mit den Paketen. 3,5 Milliarden werden mittlerweile jährlich ausgeliefert. Das ist 1/3 mehr als noch vor 10 Jahren und die Zahl steigt. Paketboten hetzen durch Wohngebiete und kommen mit der Arbeit kaum nach. WERDI-Chef Psierske hat den Paketdiensten vorgeworfen, es herrsche Lohndumping und Schwarzarbeit. Die Branche fühlt sich zu Unrecht an den Pranger gestellt. Lars Hofmann berichtet.
Andrea Kotschisch ist bei WERDI für Paketdienstleister zuständig. Sie sagt, immer wieder gäbe es Fälle, in denen Paketzusteller unter schlechten Arbeitsbedingungen litten, Sozialabgaben nicht gezahlt würden.
Wir hatten überlange Arbeitszeiten, der Mindestlohn wurde nicht gezahlt und das mit zunehmenden Anteilen.
Die Gewerkschaft bescheinigt lediglich DHL und UPS, die Paketflut weitgehend mit eigenen Zustellern, die auch nach Tarif bezahlt werden, zu bewältigen. Die anderen großen Paketdienstleister wie Hermes, DPD und GLS haben nach eigener Auskunft gar keine oder nur sehr wenige eigene Zusteller. Hermes beispielsweise arbeitet mit rund 300 externen Transportunternehmen zusammen, deren Fahrer die Pakete zustellen. Bis zu 95% aller mit Hermes verschickten Pakete. DPD, nach eigener Auskunft die Nummer 2 in Deutschland hinter DHL, hat gar keine eigenen Zusteller. Stattdessen arbeiten rund 1000 Transport- und Logistikfirmen mit 11.000 Zustellern für DPD. Tiny Hobbs von Verdi Hessen ist Betriebsrat bei DHL in Offenbach. Für ihn ist klar, warum viele Paketdienstleister kaum eigene Zusteller und Fahrer haben.
Ist für die am einfachsten und lukrativsten, haben keine Kosten für den eigenen Fuhrpark mehr, müssen keinen Urlaub planen und. Werden nicht von Gewerkschaften daran erinnert und von Betriebsräten, dass sie sich an die Regeln halten müssen.
Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls hat Anfang Februar bundesweit über 12.000 inländische und ausländische Fahrer befragt. Außerdem wurden über 350 kleine und mittelständische Transportunternehmen, die für die großen Paketdienstleister arbeiten, überprüft. Beteiligt war auch das Hauptzollamt Gießen, das schriftlich mitteilte:
Wir haben es in der Kurierdienstbranche überwiegend mit Subunternehmen zu tun, die für nahezu alle großen Unternehmen unterwegs sind. Hier besteht aus unserer Sicht ein großes Potenzial für alle möglichen Facetten von Schwarzarbeit.
Allein bei den Kontrollen in Kassel, Fulda und Bad Hersfeld wurden fast 600 Fahrer und 56 Unternehmen überprüft. Vorläufiges Ergebnis: 5 Fahrer hatten nicht die notwendigen Arbeitspapiere, 10 waren nicht ordnungsgemäß sozialversichert und in 7 Fällen gab es Hinweise, dass der Mindestlohn unterschritten wurde. Allerdings müsse in vielen weiteren Fällen noch geprüft werden, ob zum Beispiel Mindestlohn gezahlt wurde. Allein das Hauptzollamt Köln hat an diesem Tag bei 220 von 540 überprüften Fahrern Hinweise auf Verstöße gegen den Mindestlohn festgestellt. Allerdings sind die bundesweiten Auswertungen noch lange nicht abgeschlossen. Martin Bosselmann, Vorsitzender des Bundesverbandes Paket- und Expresslogistik, wehrt sich gegen einen Generalverdacht.
Wenn es möglicherweise schwarze Schafe gibt, ist es sinnvoll, die ganze Sache zu klären, unter Umständen zur Anzeige zu bringen. Es gibt auch Ermittlungen von Landesbehörden und mit denen arbeiten wir zusammen. Die Position unseres Verbandes ist ganz deutlich, wir dulden solche Sachen nicht.
Hermes beispielsweise teilt schriftlich mit, man lasse sich von den Transportunternehmen, die die Auslieferung der Pakete übernehmen, zusichern, dass sie sich an gesetzliche Vorgaben und damit natürlich auch an den Mindestlohn halten. Andrea Kotschisch von Verdi reichen solche Bekenntnisse allerdings nicht aus.
Deswegen ist es richtig, dass die großen Paketdienstleister, die die Arbeit an Subunternehmer vergeben, jetzt mit in die Haftung für die Arbeitsbedingungen müssen.
Konkret plant Arbeitsminister Heil strengere Regelungen. Die großen Paketdienstleister sollen verantwortlich sein, wenn ihre Subunternehmer beispielsweise nicht den Mindestlohn zahlen oder keine Sozialabgaben abführen.
Wenn eine Branche wächst und die Arbeitsbedingungen unter den sozialen Standard sinken, Lars Hofmann hat berichtet. Eine Studie hat jetzt gezeigt, Frankfurt ist die jüngste Stadt in Hessen. Das zeigt eine Untersuchung des Institutes der deutschen Wirtschaft in Köln. Demnach sind die Menschen in der Main-Metropole im Schnitt 40,6 Jahre alt. Und sie sind entgegen des Bundestrends im Vergleich zu 1985 sogar etwas jünger geworden. Aydogan Makashi aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich die Studie etwas genauer angeschaut. Und von ihm wollte ich wissen, woran das denn liegt. Warum sind die Einwohner in Frankfurt jünger geworden?
Dafür gibt es vor allem 2 Gründe. Grund Nummer 1, nach Frankfurt ziehen besonders viele junge Menschen, um hier zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Diese Entwicklung gibt es schon etwas länger und die hält auch unvermittelt an. Die meisten davon sind zwischen 18 und 30 Jahre alt, wenn sie in die Main-Metropole ziehen. Und Grund Nummer 2, mit den Flüchtlingen, vor allem im Jahr 2015, sind besonders viele junge Ausländer nach Frankfurt gekommen. Und die sorgen jetzt eben für diesen vergleichsweise jungen Altersschnitt in der Stadt. Und ähnlich jung im Schnitt sind übrigens auch andere Großstädte, wie vor allem Darmstadt und Offenbach.
Wo es junge Menschen gibt, gibt es ja auch ältere Menschen. Wohin in Hessen haben die sich denn verzogen?
Die drei ältesten Kreise sind laut der Untersuchung der Landkreis Kassel, der Vogelsbergkreis und der Werra-Meißner-Kreis. Hier sind die Menschen im Schnitt über 46 Jahre alt, deutlich älter also als die Durchschnitts-Frankfurter, Durchschnitts-Darmstädter oder Durchschnitts-Offenbacher. Und das hat auch einen Grund. Oft ist es nämlich so, dass kinderreiche Familien irgendwann die Städte verlassen, aufs Land ziehen, unter anderem wegen der hohen Mieten. Und andersrum, die jungen Leute, ich habe es eben schon mal gesagt, die studieren wollen, eine Ausbildung machen, die gehen eben in die Städte. Und so kommt es dann, dass die ländlicheren Kreise etwas älter sind.
Dann wissen wir jetzt also eine Menge über Hessen. Wie liegt denn unser Bundesland im Vergleich zu den anderen, was das Alter der Bevölkerung betrifft?
Im guten Mittelfeld würde ich sagen, wenn wir die Städte vergleichen, dann gibt es auch noch jüngere Städte als Frankfurt. Spitzenreiter ist da Heidelberg mit im Schnitt 40,1 Jahren. Das liegt natürlich da vor allem an den Studenten. Heidelberg ist eine ausgewiesene Unistadt. Dafür gibt es auf der anderen Seite aber auch deutlich ältere Gegenden als die ältesten Kreise in Hessen. Allen voran die Stadt Suhl in Thüringen. Da sind die Menschen im Schnitt über 50 Jahre alt und zur Erinnerung im Kreis Kassel, da waren es 46 Jahre.
Was sagen uns denn diese Zahlen jetzt unterm Strich?
Die Zuwanderung, so heißt es im Papier, hat die Alterung der Gesellschaft in Deutschland zum Teil etwas gestoppt. Und es gibt große regionale Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen Ost und West. Und da sei jetzt die Politik gefordert, heißt es. Gefordert insofern, als dass sie helfen soll, vergleichbare Lebensbedingungen herzustellen, dass sie erkennt, welche Bedürfnisse es für welche Regionen gibt. Stichworte bezahlbares Wohnen in den Städten, medizinische Infrastruktur und Pflegeangebote auf dem Land und in den Kreisen. Und da nimmt das Institut der Deutschen Wirtschaft wirklich alle in die Pflicht, also von den Gemeinden über die Länder bis hin zum Bund.
Aido Makashi über die neuesten Zahlen, die aussagen, dass im Schnitt in Frankfurt jüngere Menschen leben als auf dem hessischen Land. Die Einwohner in Frankfurt sind nicht nur recht jung, ihre Zahl steigt auch und dadurch auch der Wohnungsbedarf. Es fehlen in Frankfurt aber freie Flächen und um die freien Flächen, die es gibt, gibt es einen Wettbewerb zwischen Wohnungsbau, Schul- und Kitabau, Gewerbeansiedlung, Verkehr und Grünflächen. Die Römer-Koalition aus CDU, SPD und Grünen will mit einem Projekt nun mehrere Probleme auf einmal angehen. Die Autobahn A661 soll eingehaust werden. Sie soll also einen Deckel bekommen und auf diesem Deckel soll nun auch Platz entstehen. Infos dazu hat hr-Inforeporter Frank Angermund.
Es ist extrem laut an der A661, der Autobahn, die die Frankfurter Stadtteile Bornheim und Nordend vom Stadtteil Seckbach trennt. Mit dem Bau des Riederwaldtunnels im Osten der Stadt soll auch die dort anschließende 661 ausgebaut werden, um den dichteren Verkehr besser bewältigen zu können. Der Bund hatte vor, 10 Meter hohe Lärmschutzwände zu errichten. Doch die Römer-Koalition aus CDU, SPD und Grünen hat sich jetzt gegen ein weiteres trennendes Element entschieden. Vielmehr soll die A661 auf etwas mehr als einen Kilometer eingehaust werden. Planungsdezernent Mike Josef, SPD.
Ich glaube, da steht für den städtebaulichen Aufbruch in unserer Stadt und ist für die Stadtentwicklung in Frankfurt ein Jahrhundertprojekt, die Einhausung von über einem Kilometer. Wir schaffen einen Grünzug vom Günthersburgpark bis zum Hutpark von über 80 Hektar, allein 5 Hektar auf der Einhausung grün und denken Wohnungsbau und Grün, Grünerweiterung, unsere Grünzüge in unserer Stadt zusammen. Das ist kein Stückwerk, sondern das ist ganzheitlich gedacht.
Durch den Autobahndeckel sollen die getrennten Frankfurter Stadtteile wieder zusammenwachsen. Und er soll für Lärmschutz sorgen. Unten fahren die Autos, oben sind Grünanlagen und in der Nähe der Autobahn sollen bis zu 5000 Wohnungen entstehen. Das sogenannte Ernst-May-Viertel. Oberbürgermeister Peter Feldmann, SPD.
Ich glaube letztendlich, das Denken, dass 5000 Wohnungen hier entstehen können, ohne dass man andere damit irgendwie belästigt oder einengt, das Denken, dass mehr Grün in Frankfurt auch über eine Autobahn denkbar ist, dass eine direkte Fußwegeverbindung zum Lorberg, zu den Streuobstwiesen, auch zu dem Weinberg dort möglich ist. Das hat unglaublich viel Kraft.
Die Frankfurter Koalition steht überraschend geschlossen hinter den Plänen zur A661. In den letzten Jahren gab es jedoch immer wieder Diskussionen, vor allem darüber, wie lang die Einhausung werden soll. Die grüne Umweltdezernentin Rosemarie Heilig hat die Idee, die Autobahn sogar auf 1400 Metern einzuhausen, auch noch nicht ganz abgeschrieben. Die Frankfurter CDU hatte bisher Bedenken, dass die große Einhausung zu teuer wird. Kämmerer Uwe Becker.
Natürlich steht am Ende immer auch die Frage, wer finanziert das Ganze? Wir haben entschieden, dass die Qualität, die hier entsteht, der städtebauliche Zugewinn, an neuen Wohnbauflächen, an Grün- und Erholungsflächen es tatsächlich wert ist, jetzt die längere Variante zu nehmen und damit eben auch das notwendige Geld aufzubringen, damit hier endlich dieser Lückenschluss aus den 60er Jahren vollzogen werden kann.
Noch steht nicht fest, wie teuer die Einhausung am Ende wird und wer sie zahlt. Zahlen aus dem Jahr 2014 sprechen von 150 Millionen Euro. Doch die Baukosten sind seitdem gestiegen, sodass die Summe von 350 Millionen Euro im Raum steht. Planungsdezernent Josef.
Wir werden auf dieser Grundlage jetzt die Gespräche mit dem Land und mit dem Bund führen. Was uns der Bund schon zugesagt hat, dass durch den Wegfall des Lärmschutzes definitiv 7 bis 10 Millionen Euro uns zur Verfügung gestellt werden. Wir wollen natürlich mehr.
Nächstes Jahr könnte die Einhausung beantragt werden. Wenn alles klappt, könnte der Deckel 2028 fertig sein.
Ein Deckel über die A661 für neuen Platz in Frankfurt. Frank Angermund hat berichtet und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de. Ich bin Gabi Beck und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.